Jetzt geht es um die weißen Flecken auf der Landkarte unseres Lebens. Was wissen wir? Wie genau kennen wir uns und unser Leben? Was kann uns heute noch überraschen, wirklich überraschen, sodass wir unser Leben ganz neu und ganz anders sehen? Und was hat das alles mit den globalen Herausforderungen und Umbrüchen unserer Zeit zu tun? Um die Gewissheiten im Leben und um die Fragilität dieser Gewissheiten. Darum geht es in dem neuen Roman von Husch Josten. Hier sind Drachen, so heißt ihr neues Buch. Husch Josten ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt beginnen wir mal mit Ihrer Romanheldin, Karen, so heißt sie. Können Sie uns Karen kurz vorstellen?
Karen ist eine englische Journalistin, die leidenschaftlich in ihrem Job unterwegs ist und seit Jahren über Terrorattentate berichtet. Das ist ihr Spezialgebiet. Und an diesem Tag, an dem der Roman beginnt, sitzt sie in Heathrow am Flughafen und wartet auf ihre Maschine nach Paris. Es ist der 14. November. Am Tag vorher sind die schrecklichen Attentate von Paris geschehen.
Also der globale Terrorismus spielt im Leben von Karen eine erschütternd wichtige Rolle. Also nicht umsonst sitzt sie an diesem Tag im Flughafen, um dann nach Paris zu fliegen. Wie Sie sagten, ihr Roman spielt am 14. November 2015, also am Tag nach den Terroranschlägen in Paris. Was bedeutet das genau für Karen?
Weil sie selber zweimal Attentaten entkommen ist, und zwar einmal 2001 dem Attentat aufs World Trade Center und 2013 einem Anschlag auf den Boston Marathon, hat sie so im Laufe der Jahre festgestellt, dass sie gar nicht mehr weiß, wie sinnhaft das ist, über all diese Attentate immer zu berichten. Und in dieser Verfassung sitzt sie nun am Flughafen. Sie ist zwar sehr professionell, sie weiß, worauf es jetzt ankommt, was von ihr erwartet wird, aber ob das wirklich richtig ist, immer als Zuschauer dieser dramatischen Ereignisse daneben zu stehen, zu beobachten, während sie selbst doch das Glück hatte, zweimal davonzukommen, das macht etwas mit ihr oder hat insbesondere in den letzten Monaten etwas mit ihr gemacht. Und in dieser Verfassung sitzt sie da gerade.
Aber welche Alternative gibt es dazu?
Naja, sie könnte den Job wechseln, sie könnte als Reporterin für andere Dinge arbeiten.
Ist für Sie nicht so einfach, denn das Journalistendasein ist für Sie so etwas, hier im Domradio dürfen wir das sagen, wie eine Berufung. Denn ein Terroranschlag war auch dafür verantwortlich, dass Karen den Entschluss gefasst hat, Journalistin zu werden, oder?
Das ist wahr, ja. Also sie hat als 13-jähriges Mädchen den ersten Anschlag auf das World Trade Center im Fernsehen erlebt, hat das gesehen, und da ist ihre ganze Welt, die heile Welt, in der sie groß geworden ist, wirklich maßgeblich erschüttert worden. Und sie hat sich gefragt, wie kann das sein, dass ein Mensch, dass eine Bombe gegen lauter unschuldige Menschen gerichtet wird. Was sind das für Menschen? Was sind deren Beweggründe?
Das ging bei ihr so weit, dass es ihr die Sprache komplett verschlagen hat.
Ja, sie hat eine lange Zeit nicht mehr gesprochen, überhaupt nicht mehr, weil sie der Ansicht war, alles, was man sprechen kann dazu, ist doch völlig banal. Es ist alles schon gesagt, und die wahren Fragen, auf die gibt niemand eine richtige Antwort. Da gibt es dann nur so ein Stammeln dazu.
Und deswegen hat sie dann beschlossen, Journalistin zu werden.
Das ist wahr.
Um darüber zu sprechen. Und jetzt ist sie quasi vor der zweiten Krise, nach der ersten Krise in der Pubertät, wo sie das empfunden hat. Sie verknüpfen in ihrem Buch das große Weltgeschehen, also die Terroranschläge. Wir haben gerade darüber gesprochen, und die Terrorangst mit den persönlichen Katastrophen ihrer Romanheldin. Was hat beides miteinander zu tun?
Ich glaube, dass es im weitesten Sinne um die Unsicherheit unserer Tage geht. Und die manifestiert sich auf ganz vielen Ebenen. Sie manifestiert sich in politischen, wirtschaftlichen Fragen. Die Zeiten, in denen wir sind, empfinden wir als unsicher. Was tatsächlich merkwürdig ist, weil wir wahrscheinlich so sicher leben wie niemals zuvor. Aber wir haben subjektiv das Gefühl, bedroht zu sein. Ein großer Aspekt in dieser Unsicherheit sind die Terroranschläge. Auch das ist eigentlich statistisch nicht haltbar. In der Zeit der 70er und 80er Jahre zum Beispiel gab es weit mehr Terroranschläge in Westeuropa. Es gab weit mehr Tote. Es gab zum Teil in den 70er, 80er Jahren durch die ETA, die IRA, die RF, Ordine Nuovo in Italien bis zu 400 Todesopfer von Terroranschlägen pro Jahr. Zwischen 2001 und 2016 hatten wir insgesamt in Westeuropa 726 Todesopfer. Das heißt, die Gefahr geht objektiv zurück, aber subjektiv ist sie uns viel näher gerückt. Wir haben das Gefühl, bedroht zu sein, das macht uns unsicher in jeder Hinsicht. Und Karen, meine Protagonistin, ist in vielerlei Hinsicht unsicher. Zum einen durch ihren Beruf ausgesetzt, diesen terroristischen Unsicherheiten, den politischen Unsicherheiten, aber auch in ihrem Privatleben, dieser Unsicherheit, mache ich das Richtige, und in ihrem Liebesleben ist das die Unabhängigkeit, die ich mir bewahren kann, indem ich losgelöst von allem lebe wie nur möglich. Aber das ist ja, und das entspringt einer großen Unsicherheit.
Das müssen wir erläutern. Karen hat ein spezielles Liebesleben. Also ihre Romanheldin hat einen Freund, den sie sich aber mit einer zweiten Frau teilt. Ist also eine Dreierbeziehung, die mit ganz nüchtern getroffenen Absprachen, so schildern sie, das funktioniert. Und weil alle so schrecklich liberal und tolerant sind, gibt es auch keine Probleme, oder?
Nein, es gibt erstmal gar keine Probleme. So sieht das aus. Also es ist ganz praktisch für alle Seiten und man hat sich da so arrangiert. Und die leisen Zweifel, ob das alles so richtig ist, die sind schnell beiseite geschoben. Zumindest eine Weile.
Also bis es auf dem Flughafen zu einer großen Explosion kommt.
Genau.
Also mich hat das zu Anfang ein bisschen aufgeregt. Ihr Freund Ben, also der diese beiden Frauen hat, der macht das auch ganz cool und aus einem Kalkül heraus, ganz vernünftig. Das ist so das Paradebeispiel eines abgebrühten, leidenschaftlosen Geschäftsmanns. So taucht er zunächst auf, oder?
Ja, absolut. Aber wenn wir über Unsicherheiten sprechen, dann doch auch über die Unsicherheiten, die uns in den Beziehungen zu anderen Menschen begleiten und auch zu uns selbst. Wenn es doch eine Wahrheit gibt, dann ist es doch die, dass nichts ist, wie es scheint. Und wenn wir das einmal begriffen haben, dann finde ich, lohnt doch immer der Blick hinter die Kulissen. Also Ben ist auch nicht, was er zu sein scheint.
Also es gibt in Ihrem Buch zum Glück mehrere Wahrheiten. Das macht das Ganze so lebensnah. Und es gibt eine Geschichte, man kann das fast so aufteilen, vor der Explosion. Also die große Explosion im Flughafen, ein Terroranschlag, zu viel wollen wir nicht verraten. Und nach der Explosion, da kommt dann die zweite Seite ins Spiel, da beginnt die zweite Geschichte, die Karen bisher für ganz und gar unmöglich gehalten hat, oder?
Also Karen war die ganze Zeit auf der Suche nach einer Geschichte, etwas in Sprache bringen zu können, was noch nie in Sprache gebracht worden ist. Und das kennt, glaube ich, jeder Journalist, der in Redaktionskonferenzen saß. Man sitzt immer wieder da und denkt, meine Güte, das Thema hatten wir doch schon, das gab es doch schon und gibt es nicht mal irgendwas anderes. Man hat also automatisch so einen Wunsch, etwas zu finden, was noch nie da war. Karen begleitet das schon sehr lange und ihr fällt dieses Geschenk dieser unerzählten, ja fast unmöglichen Geschichte sozusagen in den Schoß, weil sie da sitzt und es nicht erwartet.
Das hat viel mit ihrer Biografie zu tun. Und dann ist auch ganz wichtig in ihrem Buch eine Person, die mit ihr auf dem Flughafen wartet. Das ist so ein geheimnisvoller Philosoph, den Karen da trifft. Karen nennt ihn Wittgenstein. Sie neigt ohnehin dazu, allen Menschen so ihre eigenen Namen zu geben. Und eigentlich ist es dieser Wittgenstein, der sie auch so etwas wie erlöst, der sie aufweckt, der ihr klar macht, was Leben und Liebe ist, oder?
Ja, da sind wir bei dem großen Thema des Buches, nämlich der Frage des Zufalls. Begegnet man solchen Menschen im Leben zufällig oder ist es doch eine Fügung oder ist es gar göttliche Fügung? Das sind alles so Fragen, die da hineinspielen. Sie jedenfalls begegnet diesem Wittgenstein, der völlig unbeabsichtigt, ja, da sitzt und ihr ganz viele Antworten gibt, ohne dass sie jemals gefragt hätte.
Und was ist es? Zufall, Schicksal, Bestimmung, göttliche Fügung?
Darauf gibt es leider keine Generalantwort, sondern die Deutungshoheit, was es für einen selbst ist, muss jeder selbst behalten können und dürfen.
In Ihrem Buch geht es auch darum zu erzählen, das habe ich da herausgelesen an manchen Stellen, wie grenzenloser Liberalismus zum Scheitern führt. Karen hat sich ihr Leben so sortiert mit diesem Liebhaber, der so ganz nüchtern rational ist. Aus Enttäuschung will sie sich persönlich nie wieder von der Liebe anderer Menschen abhängig machen. Das hat mit ihrer Biografie zu tun. Also liebt sie ganz liberal, sie teilt sich ihre Liebe ein, macht daraus ein berechenbares System. Das kann doch gar nicht gut gehen, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich denke, das kann unter Umständen gut gehen, wobei die Geschichte und die Literatur voll von Beispielen sind, in denen es nicht gut geht. Vielleicht liegt das auch in der menschlichen Natur. Aber also, dass Liberalität, grenzenlose Liberalität zum Scheitern verurteilt ist, das würde ich so pauschal nicht stehen lassen wollen. Ich glaube aber, dass Liberalität, die aus einer Unsicherheit, einer persönlichen Unsicherheit entspringt, weil eigene Themen ungeklärt sind, die kann nicht funktionieren.
Da müssen wir jetzt darüber reden, was grenzenlose Liberalität ist. Wenn grenzenlose Liberalität grenzenlose Unabhängigkeit ist, dann muss sie scheitern. So sind wir Menschen doch nicht, denn wir sind abhängig. Wir sind abhängig von der Liebe anderer. Wenn wir wirklich lieben, dann ist das immer auch eine Abhängigkeit, die unsere Unabhängigkeit in Frage stellen.
Ja, da würde ich uneingeschränkt zustimmen. Absolut. Aber ich glaube, dass man, wenn man eine innere Haltung zu seiner Liberalität entwickelt hat, wenn also dahinter viele Gedanken stehen und auch viel in Fragestellen steht, dann kann es eine große Liberalität geben, die möglicherweise auch weit über die Grenzen dessen hinausgeht, was sich gemeinhin, was man sich gemeinhin vorstellt. Aber eine absolute Unabhängigkeit, nein, die gibt es nicht. Also wenn wir die haben, dann sind wir allein. Dann müssen wir ganz allein sein.
Und was es auch nicht gibt, ein Leben ohne Bekenntnis, oder?
Ich bin davon überzeugt, dass es das nicht gibt. Man muss irgendwann Haltung zeigen.
Sie packen in Ihrem Roman so viele große Themen an. Wir haben darüber gesprochen. Zufall, Schicksal, Bestimmung, Liebe. Dieser Roman ist auch ein großer Liebesroman, denn es taucht ein Liebhaber in Paris, wo sonst natürlich auf, und der löst auch bei Karen etwas aus. Nachher kommt sie auch drauf, und das wollen wir natürlich nicht alles verraten, denn das ist sehr spannend zu lesen. Hatten Sie manchmal Angst? Das sind so viele Themen, also der globale Terrorismus, diese Fragen nach Zufall, Schicksal, Bestimmung, nach der Liebe, nach unserem Gefühl. Ja, dieser Roman ist auch ein Roman über unser Gesellschaftsgefühl. Sie haben das zu Anfang gesagt. Warum fühlen wir uns alle so unsicher? Hatten Sie manchmal das Gefühl, oh, wie kriege ich diese vielen großen Themen so kompakt in dieses Buch hineingeschrieben?
Ja. Also das war schon eine große Herausforderung, zumal ja die Philosophie da eine große Rolle spielt. Die Religion spielt ein bisschen mit rein. Die Sprache, also die Sprachwissenschaft spielt mit rein. Und das waren alles noch zusätzliche Themenkomplexe, die man ausbalancieren musste. Aber am Ende, also ich wusste, wo ich hin wollte und wie ich es machen wollte. Aber zwischendurch habe ich mir schon die Haare gerauft, ja, durchaus.
Und da kommt der Roman auch an, genau auf den Punkt. Es bleiben natürlich viele Fragen offen, das gehört zum Leben dazu. Und Wittgenstein spielt eben eine Rolle, dieser geheimnisvolle Philosoph. Da gelingt es Ihnen, die Philosophie des Wittgenstein herunterzubrechen, sodass jeder sie versteht in Form dieses geheimnisvollen Philosophen. Haben Sie dazu den Wittgenstein ganz durchgelesen oder wie haben Sie das gemacht?
Ich habe ihn nicht ganz durchgelesen, aber ich habe wirklich viel, viel Wittgenstein gelesen und eine große Liebe zu Wittgenstein entdeckt. Er ist ein hochspannender Denker, gerade für Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen, und stellt einen vor große Herausforderungen, das nachzuvollziehen, was er da vorgedacht hat. Das ist schon sehr spannend. Auch zur Religion ist er ein sehr spannender Denker.
Was fasziniert Sie so an Wittgenstein?
Naja, also zum einen, dass er davon ausgeht, das ist der Grundgedanke, warum ich ihn für dieses Buch unbedingt haben wollte, dass philosophische Probleme nur verstehen kann, wer begreift, dass sie durch die Fehlanwendung von Sprache entstehen. Das ist der erste Teil. Aber der andere Teil ist, dass er zum Beispiel auch, was auf den ersten Blick so ganz schizophren anmutet, sagt, er sei überhaupt kein religiöser Mensch, aber er würde alle Dinge des Lebens von einem religiösen Standpunkt aus betrachten. Und da muss man sich wirklich mit beschäftigen, um zu verstehen, woher kommt er und was will der und was meint er. Das finde ich ganz spannend.
Sie haben auch gesagt, gerade Religion spielt in diesem Roman auch eine Rolle. Also es geht auch immer um Wandlung, um Verwandlung, um Wirklichkeit. Was haben Sie sonst damit gemeint, dass Religion für diesen Roman so wichtig ist?
Naja, die Frage nach Zufall, Schicksal oder eben der göttlichen Fügung, das ist eine, die wir nur mit Haltung und Nachdenken für uns beantworten können. Was es für uns ist, was wir bereit sind zu akzeptieren. Es gibt diese Situationen, die kennen wir alle. Das ist dann eine läppische Angelegenheit. Da sagen wir, was für ein blöder Zufall. Ja? Aber es gibt andere, durchaus dramatische Ereignisse, die uns sehr lange nachrennen. Also ein Beispiel, ich habe einen Freund, der am 11. September 2001 einen Termin im World Trade Center hatte. Und er ist nicht hingegangen, weil sein Kind krank war. Stattdessen hat er seinen Geschäftspartner geschickt und er hat ihn nie wieder gesehen. Das ist natürlich eine Frage, die einen nie wieder loslässt, weil sie auch in diesem Fall mit Schuld zu tun hat. Aber es ist auch die Frage, was ist da passiert? Warum habe ich an dem Tag nicht gekonnt? Und das sind Fragen, die, ja, die gehen in einen anderen Bereich hinein, der nicht mehr fassbar ist.
Die wir aber auch alle anders beantworten. Das sind immer persönliche Antworten, die wir da geben. Da könnte der eine zu dem Schluss kommen, ja, das war purer Zufall. Der zweite würde das vielleicht als Bestimmung und als Vorsehung interpretieren, mit auch Begründungen, die einsichtig sind. Ist das nicht so? Ist das, also es wird nie diese Antwort geben.
Das ist das Spannende daran. Man muss sie für sich finden. Das ist das, was ich versuche.
Oder es ist immer auch beides. Das eine ist wahr und das andere ist auch wahr. Oder es ist der menschliche Reflex, immer nur solchen Geschichten einen Sinn überstülpen zu müssen. Wir neigen ja dazu. Das macht ja auch das Geschichtenerzählen aus. Es passiert uns etwas und dann erzählen wir eine Geschichte darüber.
Na, das ist ja das große Thema der Zufallsforscher, die eben sagen, wir versuchen im Nachhinein ein zufälliges Geschehen, etwas Beliebiges, zu einer Geschichte zusammenzukleben. Wir versuchen, dem einen Sinn zu geben, weil wir sonst überhaupt nicht damit fertig werden. Und die Zufallsforschung gibt es wirklich in jeder wissenschaftlichen Disziplin. Das ist hochspannend. Die gibt es in der Mathematik, in der Betriebswirtschaftslehre, Philosophie, Psychologie, egal wo. Überall gibt es Menschen, die sich nur mit dem Zufall beschäftigen.
Aber interessant ist dann, dass die Geschichte, die wir über dieses Ereignis, das vielleicht zufällig geschehen sein mag, dass diese Geschichte, die wir erzählen, die Zukunft dann beeinflusst.
Natürlich, das gibt immer Rückkopplungen. Was wir tun, was wir mit unserer Geschichte tun, wie wir sie erzählen, und da sind wir wieder bei der Sprache, hat was damit zu tun, was später passieren wird. Mit uns, wie wir es denken und wen wir wie beeinflussen.
Das ist eine gute Zusammenfassung Ihres Romans. Hier sind Drachen, so heißt das Buch. Das ist ein Satz, der von Kartografen und Seefahrern stammt. Ist das richtig? Was hat es damit auf sich?
Hier sind Drachen haben die alten Seefahrer, die die Karten geschrieben haben, auf diese Flecken der Landkarten geschrieben, die sie nicht kannten. Das waren die unbekannten Stellen. Und sie haben dann notiert, Hic sunt draconis. Hier sind Monster, Ungeheuer, Drachen, Seeschlangen, weiß der Teufel, was da ist, aber wir haben Angst. Und diese unbekannten, gruseligen Stellen, die wollte ich doch benennen.
Vielen Dank, Husch Justen. Hier sind Drachen, so heißt Ihr neuer Roman. Ein Buch voller Überraschungen. Und wenn Sie es gelesen haben, das verspreche ich Ihnen, dann tauchen ganz automatisch Fragen auf, die das eigene Leben betreffen. Wie denke ich darüber? In welcher Lebensgeschichte habe ich mich hineingelebt und hineinerzählt? Und wie wahr oder zerbrechlich ist mein Wissen darüber? Hier sind Drachen. Das Buch von Husch Justen ist im Berlin Verlag erschienen. Es hat 160 Seiten und kostet 16 Euro. Danke.
Vielen Dank.